Ja, ihr Lieben, ein schöner Tag liegt hinter uns. Die Sonne geht langsam unter. Wir hatten heute Morgen sogar Schwalben in der Kirche. Die höre ich jetzt aber nicht mehr. Und dann soll es um den Mammon gehen in der Predigt und im Evangelium. Schon wieder so ein Thema mit Geld. Ich habe heute ehrlich gesagt keine Lust, über Geld zu predigen. Das tue ich viel zu oft, finde ich. Und ich glaube auch, dass dieses Gleichnis gar nichts mit Geld zu tun hat, obwohl es scheinbar um Geld geht. Und damit ich eine kleine Chance habe, euch das zu erklären, brauche ich relativ viel Anlauf, aber das sind Sie ja auch gewohnt von mir, oder? Denn die beiden Stücke des Evangeliums, also diese Perikope, die da zusammen komponiert wurde, 16. Kapitel, Vers 1 bis 13, passt nicht zusammen. Das ist ziemlich oft im Evangelium so, weil das ist ja aus verschiedenen Schnipseln zusammengesteckt und weil die Verfasser der Evangelien so viel Respekt, Ehrfurcht hatten vor den heiligen Texten, haben sie das auch nicht verändert, sondern eben versucht, das zu komponieren. Und hier zumindest passt es überhaupt nicht zusammen, weil diese Geschichte von dem Verwalter, der über fremdes Vermögen verfügt und das sozusagen verschleudert zu seinem eigenen Vorteil, der begeht nicht nur die Straftat der Untreue, sondern der ist hochgradig unzuverlässig im Umgang mit fremden Dingen. Und wie passt denn das zusammen, dass im Vers 1 bis 8 erklärt wird, sogar mit einem Lob am Ende, Lob auf den Verwalter der Ungerechtigkeit, der Untreue begeht und unzuverlässig ist, und dann für die folgenden Verse 9 bis 13 genau das Gegenteil eingefordert wird, sei zuverlässig. Denn wenn du mit fremdem Zeug unzuverlässig bist, dann bist du es mit eigenem auch. Wenn du mit kleinen Sachen unzuverlässig bist, bist du es mit großem auch. Vorsicht, du musst zuverlässig in allem sein, dann kommst du ins gute Töpfchen. Und wie erklären Sie sich das? Ein Evangelium, wo Hü und Hot drinsteckt. Sei unzuverlässig, das ist toll. Sei zuverlässig, es geht nur so. Was ist jetzt richtig? Ich möchte mit Ihnen einen etwas größeren Bogen gehen, um einen Perspektivwechsel oder eine Zusammenschau zu kriegen, damit man versteht, ob da vielleicht doch eine gemeinsame Idee dahinter steckt. Und das hat zu tun damit, wie Menschen mit Dingen umgehen. Auch hier in Ingolstadt. Wenn mir was gehört, dann darf ich doch damit machen, was ich will, oder? Wenn ich in meinem Garten einen Busch stehen habe, dann kann ich den wässern oder nicht. Ich kann den düngen oder nicht. Ich kann den beschneiden oder nicht. Ich kann den auch umhauen. Ich kann den verdorren lassen. Ist meine Sache, oder? Kann da irgendjemand was dagegen haben? Ist ja mein Busch. So denken wir im Regelfall, Eigentum ist halt meine Sache. Ich kann damit umgehen, wie ich will. Gehört ja mir. Und das ist auch das wahre Eigentum, weil nach unserer Rechtsordnung ist das geschützt. Sogar nach dem Grundgesetz. Also keiner darf da irgendwie reinreden, keiner darf mir das wegnehmen, schon gar nicht mit Gewalt. Es gehört mir. Und falls ich zu den wenigen Glücklichen gehöre, die im Laufe ihres Lebens viel davon anhäufen, dann werde ich vielleicht sogar vermögend und reich. Und das habe ich ja sehr wohl rechtmäßig erworben. Meine Arbeit war das, alles rechtmäßig, völlig gerechtfertigt, dass ich jetzt halt 10% der Grundstücke in Ingolstadt besitze. So ist das halt am Ende eines Priesterlebens. Wenn du gut wirtschaftest, dann gehört dir halt die Hälfte der Stadt. Entspricht unserer Rechtsordnung. Einverstanden? Oder gibt es da Widersprüche? So denken Menschen. So ist die juristische Ordnung, mit ein paar Einschränkungen. Von Gott her gesehen, von der Ordnung des Alten Testaments, den fünf Büchern Mose, der Tora, ist es nicht ganz so einfach. Auch mein Ordensvater, der heilige Philipp, der hat sehr eine Geschichte von einem Wüstenvater geliebt, wo ein Koch ganz schwer zusammengestaucht wurde. Er wurde ganz doll geschimpft. Wisst ihr, was das schwere Vergehen dieses Kochs war? Er hat 3 kleine Linsen verderben lassen. Meine Herren, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie groß Linsen sind. Die meisten Damen wissen es. Das sind ziemlich kleine Hülsenfrüchte. Und 3 Linsen sind nun wirklich egal. Warum macht der so ein Bohai um 3 Linsen? Weil er sagt, stopp mal, das gehört dir nicht. Nichts gehört dir, alles ist dir geliehen und geschenkt von Gott. Und wenn es fremdes Eigentum ist, musst du damit verantwortungsvoll umgehen. Und jedes Nahrungsmittel ist dafür da, von Gott gegeben, um zur Nahrung zu dienen. Und du hast nicht das Recht, irgendwas davon verderben zu lassen. Selbst 3 kleine Linsen sind ein Verstoß gegen die Ordnung, weil es nicht dir gehört. Das kennen Sie, oder? Wenn Sie was ausleihen, mit einem eigenen Buch gehe ich anders um als mit einem geliehenen Buch. Mit einem geliehenen Auto fahre ich hoffentlich anders als mit meinem eigenen Verbeulten, das ich schon 5-mal angefahren habe. Das ist auch die Eigentumsordnung in der Tora, bezogen auf Grundstücke, dasselbe bei der Landnahme durch das Volk Israel. Die Grundstücke kriegt ihr jetzt geliehen von Gott, das gehört euch nicht, und nach 49 Jahren müsst ihr es wieder zurückgeben, denn es ist nicht erlaubt, Eigentum zu häufen, dass einer alles hat und die anderen gar nichts. Nach 49 Jahren wird zurückgegeben. Versteht ihr diese Idee? Dinge gehören mir überhaupt nicht. Alles, was ich geben kann, ist eigentlich geschenkt. Alles sind fremde Geschenke, irgendwie so ein bisschen. Und das ist jetzt wichtig, um das Evangelium zu verstehen. Ich behaupte, im Evangelium geht es nicht um Geld, im Evangelium geht es um etwas ganz anderes, nämlich um Vergebung. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Kind lügt seine Mutter an. Hast du schon Hausaufgaben gemacht? Ja, habe ich alle schon gemacht, ich gehe jetzt spielen. Und dann geht das Kind raus und kommt 5 Minuten wieder zurück und sagt, Mama, ich habe gelogen, ich habe noch gar nichts fertig gemacht, ich mache jetzt erstmal die Hausaufgaben. Könnte man nur sagen, okay, Kind hat gelogen, Kind hat es wieder aufgeklärt, hat sich entschuldigt, alles erledigt. Warum beichten dann Katholiken das? Wo ist denn der Sinn? Warum soll ich denn eine Lüge beichten, die aufgedeckt wurde, für die ich eventuell sogar Schimpfe bekommen habe und wo Mutti dann sagt, okay, passt schon. Was hat denn das mit Gott zu tun? Warum gehört denn das in Beichtstuhl? Haben Sie eine Antwort drauf? Es hat was zu tun damit, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und ich durch Lügen den Wert der Wahrheit beschädige. Und zwar weiter als nur dort. Denn es kann ja sein, dass meine Mutter meinem Vater sagt, das Kind lügt immer wieder. Und der Vater hört auf, daran zu glauben, dass das Kind die Wahrheit sagt. Und der Vater denkt, das ist ja wie bei meinen Kollegen bei Audi, die lügen auch alle. Und so geht das weiter in der Familie, in der Schulklasse, in der Belegschaft. Der Glaube an die Wahrheit fängt an zu kriseln. Und ich kann mich zwar entschuldigen dafür, aber ich kriege das nicht mehr aus der Welt. Das Vertrauen zerbröselt zwischen meinen Händen. Deswegen ist das eine Sünde, die Katholiken beichten können. Und deswegen ist es auch, Seitenthema will ich nicht vertiefen, eine Sache für den Ablass, der dann auch aus den Gnadenschätzen der Kirche korrigiert, was an Folgen aus dieser Lüge entsteht. Sündenfolgen, Sündenstrafen, anderes Thema. Verstehen Sie, wo der Sprung ist zwischen dem, das betrifft nur mich und das betrifft die ganze geistliche Ordnung, die ganze Schöpfungsordnung? Dann haben Sie nämlich auch die Frage beantwortet, woraus kann ich jetzt eigentlich diese Lüge vergeben? ich kann sie nicht vergeben. Denn das, was da an Vergebung nötig ist, dafür brauche ich einen Heiland und seine Gnaden und die Gnaden der Kirche. Eine Sünde kann ich nicht aus eigener Tasche bezahlen. Gar nie nicht. Ich brauche dafür Jesus, und Jesus ist das Vermögen, aus dem heraus ich eine Schuld bezahlen kann. Also ich beschenke immer Leute mit fremden Geschenken. Ich mache es genauso wie der ungerechte Verwalter. Ich nehme was anderes, um eine Schuld zu begleichen. Das ist der Punkt. Deswegen lobt der Herr den ungerechten Verwalter, weil er verstanden hat, dass er im Prinzip nur Zukunft bauen kann über fremde Geschenke, über fremde Gnadenleistung, über einen Herrn Jesus Christus. Und das ist der erste Teil dieses Gleichnisses. Im zweiten Teil geht es dann um die Rolle, wie ich Vermögen in diesem Konzept einsetzen kann. Und da, nur am Rande erwähnt, ist die Aussage: Das Einzige, was bleibt auf dieser Welt, sind die Beziehungen zwischen Seelen. Alles andere zerbröselt sowieso. Überleg dir, wie du in deiner Lebenszeit dein Vermögen einsetzt, damit deine Beziehungen besser werden. Jetzt kannst du das Geld, das du hast, zur Verbesserung deiner Beziehungen nutzen. Nach deinem Tod ist es zu spät. Das eine bleibt in Ewigkeit, das andere bleibt nicht. Und auch das wieder ist ein Leben aus fremdem Vermögen, aus geliehenem, was dir nicht gehört. Im Prinzip können wir Menschen uns immer nur fremde Geschenke machen. Und das versucht dieses Bibelzitat in etwas schwieriger Art und Weise darzustellen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen so diese Idee zu vermitteln, weil das kann unglaublich befreien. Wir können gar nichts aus eigener Tasche bezahlen. Es ist alles geliehen und geschenkt. Und das macht die Freiheit und Weite des Christenkindes aus. Und das sind wir doch alle, oder? Amen.